Lasst uns über Depressionen sprechen, weil es jeden treffen kann, weil wir uns das nicht einbilden, weil wir nicht einfach nur traurig oder müde sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Und damit ein herzliches Willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster und ich begrüße euch alle im neuen Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet, so wie ich. Ich habe im letzten Jahr, in der letzten Podcast-Folge ja angekündigt, mich ein wenig zurückzuziehen, neue Energie zu tanken und dann mit umso mehr Energie wieder ins neue Jahr zu starten. Noch mehr Produkte, noch mehr Hilfen, noch bessere Podcast-Folgen. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, ein wenig habe ich schon umgesetzt. Der Podcast hat einen frischen Look bekommen, ein neues Cover, ein neues Intro und, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne zu spoilern, später noch ein neues Outro. Am Konzept an sich habe ich aber wenig geändert. Ich möchte weiterhin ganz viele Interviews führen mit Betroffenen, mit Fachleuten, mit Menschen, die einfach was dazu zu sagen haben. Schreibt mich auch gerne in diesem Jahr mit euren Themenwünschen und Fragen an. Wir werden auf alles eingehen. Ganz untätig war ich zwischen den Feiertagen, kurz vor Weihnachten sogar war es auch nicht. Ich habe noch eine Podcast-Folge für euch aufgenommen und ihr erinnert euch vielleicht an die Folge 33, da war Professor Dr. Pschorr schon mal bei mir im Podcast. Er hat sich damals über Antidepressiva interviewen lassen. Er ist ja einer der, für mich der Experte in Deutschland, was das Thema Antidepressiva angeht, und ich konnte ihn nochmal gewinnen, um über das Absetzen von Antidepressiva zu sprechen. Das interessiert viele von euch bestimmt auch brennend, dass er uns da viele Mystiken aufdröselt oder richtigstellt. Und er hat sich, das muss ich echt sagen, ich habe ihn angeschrieben und er hat sich sofort bereit erklärt, hat gesagt, machen wir einen Termin aus, da bin ich dabei. Das hören wir also gleich. Bevor es losgeht, meine Bitte direkt im neuen Jahr, alle, die uns schon länger zuhören, oder jetzt vielleicht auch neu einsteigen, wenn euch der Podcast gefällt, dann guckt mal bei eurem Podcast-Hoster, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple geht das, dass ihr uns ein paar Sterne dalasst und eine kleine Bewertung schreibt. Da freuen wir uns riesig drüber und andere Menschen haben auch noch was davon. Gleich geht's los, versprochen. Erlaubt mir bitte noch eine Sache, eine ganz kurze Werbung in eigener Sache. Ich habe ein Buch geschrieben, Dein Weg aus der Depression, und das Buch erscheint in diesem Januar am 26. Ihr könnt es immer noch ab sofort vorbestellen. Die Erstauflage neigt sich schon dem Ende, weswegen ich jedem empfehle, vielleicht noch eine Vorbestellung durchzuführen. Alle, die jetzt vorbestellen, versorgen wir aber am 26. ganz pünktlich, haltet ihr das Buch in Händen. Was habe ich da gemacht? Ich habe meine eigene Geschichte da reingeschrieben. Aber ich habe sie verflochten mit einem Leitfaden bei Depressionen, so wie ich ihn gegangen wäre, wenn ich das Wissen von heute hätte. Und neben diesem ärztlichen und therapeutischen System habe ich mein eigens entwickeltes Fünf-Phasen-Modell auch mit aufgeschrieben. Also ein neuer Ansatz für euch, neue Impulse, mit denen ich meine Klienten auch schon wirklich hundertfach begleitet habe, das vielen Menschen schon geholfen hat. Und zur Vertiefung habe ich noch ein paar Geschichten mit reingeschrieben, die das Ganze wirklich nochmal im Gehirn ankommen lassen und euch direkt in die Umsetzung bringen. Falls ihr Interesse habt, schaut auf Amazon, auf thaliabücher.de oder bei eurem Lieblingsbuchhändler vorbei. Wie gesagt, ihr könnt es dort vorbestellen. Hier in den Shownotes sind natürlich auch eine Verlinkung untergebracht auf meiner Website. Da könnt ihr auch nochmal gucken, was im Buch drin ist. Vielen Dank! Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Interview.
Guten Tag, Herr Doster.
Herr Professor, schön, dass Sie wieder da sind.
Gerne.
Haben Sie sich an der Hand verletzt?
Schon gesehen. Also es ist ganz harmlos. Das Handgelenk tut aus unerklärlichen Gründen ein bisschen weh. Und da dachte ich, ein bisschen Ruhigstellung kann ich schauen.
Sehr gut. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich wieder Zeit für mich und meine Hörerinnen und Hörer nehmen. Und wir dieses Mal nicht nur über Antidepressiva, sondern auch über das Absetzen sprechen können.
Gerne.
Ja, wir wollen uns heute über das Absetzen von Antidepressiva unterhalten. Was mich aber vorher noch interessiert, das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, waren Sie noch im Bundesamt für Gesundheit auch beschäftigt, also mitbeschäftigt. Was machen Sie denn heute?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch jeden Tag stelle. Die Tätigkeit für die Regierungskommission ist zu Ende gegangen mit dem Regierungswechsel. Wir haben auch unsere Arbeit inhaltlich erledigt. Wir hatten ja die Aufgabe, ein Konzept für die große Krankenhausreform zu erarbeiten, und die ist ja inzwischen Gesetz, also das ist auch abgearbeitet. Ich bin gerade da in verschiedenen Richtungen dabei, mich zu orientieren, aber ich habe sehr viele andere Jobs, also ich bin eigentlich sehr beschäftigt. Ich halte viele Vorträge, unterrichte Psychologinnen und Psychologen, angehende Fachärzte, mache viele Gutachten, Reviews, und wissenschaftlich kann ich jetzt auch ein bisschen mehr arbeiten, so dass ich durchaus gut ausgelastet bin.
Sehr schön. Was das Absetzen von Antidepressiva angeht, haben Sie ja auch eine große Erfahrung, nehme ich an.
Ja, sehr. Also zum einen natürlich praktisch viele Menschen, entweder die ich begleitet habe oder leider noch häufiger, die irgendwie selber oder irgendwo anders abgesetzt haben und es ist dann schiefgegangen und die dann anschließend kamen. Aber ich habe mich auch intensiv wissenschaftlich damit beschäftigt und also bestimmt fünf oder sechs Publikationen zum Thema Absetzen.
Sehr schön, sehr schön. Also ich habe ein bisschen einen kleinen Fragenkatalog zusammengestellt. Ich bin sicher, dass Sie wahrscheinlich meine Fragen zwischendrin springend beantworten, so wie beim letzten Mal auch, dass ich gar nicht so viele Fragen stellen muss. Aber wenn Sie möchten, steigen wir da gerne ein.
Gerne.
Macht es denn Sinn, ein Antidepressivum über mehrere Jahre hinwegzunehmen oder das ganze Leben gar zu nehmen? Das ist jetzt noch nichts übers Absetzen, aber das waren Fragen, die mir oft noch gestellt wurden.
Es gibt Situationen, in denen man eine unbefristete Einnahme eines Antidepressivums in der Tat empfehlen würde. Das ist bei Menschen mit relativ hochfrequent rezidivierender Depression. Hochfrequent heißt, dass die Abstände zwischen den depressiven Episoden nicht sehr groß sind. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn jemand in den letzten 5 Jahren 3 depressive Episoden hatte, dann ist leider die Wahrscheinlichkeit, dass die vierte bald kommt, sehr hoch. Und wenn jemand dann in der Behandlung der jetzt dritten depressiven Episode gut mit dem Antidepressivum zurechtkommt, die Depression spricht gut an, dann kann man diesem oder dieser Betroffenen durchaus empfehlen, wenn die Verträglichkeit gut ist, nimm es doch mal offenen Endes weiter. Ich sage zu meinen Patientinnen und Patienten nie lebenslang. Wir alle wissen nicht, wie das Leben sich entwickelt. Wir wissen nicht, ob vielleicht bessere Medikamente erfunden werden oder andere Strategien. Aber ohne, dass wir gemeinsam ein Ende schon festlegen. Wer aber zum ersten Mal im Leben eine Depression hatte oder, was ich häufig sehe, die letzte Depression ist 20 Jahre her, da würde ich nicht dazu raten, dauerhaft ein Antidepressivum zu nehmen. Wenn es 20 Jahre ohne gegangen ist, ist das natürlich viel besser, als wenn man immer ein Medikament nimmt, was natürlich immer auch Nebenwirkungen, Risiken hat und letztlich einen Eingriff in den Körper darstellt.
Jawohl. Dann gehen wir mal ins Absetzen rein. Nehmen wir mal den Fall an, jemand hat eine Depression und macht eine Psychotherapie, vielleicht auch begleitend Medikamente, nimmt ein Antidepressivum und jetzt geht es dem Menschen besser nach 2, 3 Monaten und jetzt sagt der, ich lasse es einfach ab morgen weg, weil mir geht's ja gut. Wie sinnvoll ist das denn?
Das ist nicht sinnvoll aus 2 Gründen. Zum einen ist die Zeit zu kurz nach der Besserung. Da gibt es relativ klare Empfehlungen, die auf relativ dichter und guter Datenlage beruhen, dass man im Anschluss, wenn die Depression weg ist, 6 bis 9 Monate das Medikament noch weiternehmen soll. Also nicht ewig, nicht ein halbes Leben, aber nicht 2 bis 3 Monate, sondern 6 bis 9 Monate. Diese Zeit nennt man Erhaltungstherapie. Das ist eben, wo man die Besserung aufrechterhält. Warum? Weil wir einfach wissen aus den Studien, dass diese ersten 6 bis 9 Monate ein Zeitraum sind mit einem deutlich erhöhten Risiko für ein frühes Rezidiv. In den Studien hat dann die Hälfte der Patienten, Patientin hat das genauso gemacht, das Antidepressivum 6 bis 9 Monate weitergenommen und die andere Hälfte hat auf Placebo umgesetzt. Und die kriegen viel, viel häufiger dann einen Rückfall in diesen ersten Monaten. Und das Zweite, was nicht günstig wäre an dem Fall, den Sie hier jetzt skizziert haben, ist das Medikament schlagartig wegzulassen, weil das verschiedene Risiken erhöht, über die wir sicher gleich sprechen. Und diese Risiken wären geringer, wenn man es langsam ausschleichend macht, wenngleich man auch durch das Ausschleichen nicht eine 100%ige Sicherheit bekommt, dass es gut geht.
Ich nehme an, also gerade das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, diese Risiken, es ist wahrscheinlich immer sinnvoll, in ärztlicher Begleitung vor dem Absetzen abzuklären, wie gehe ich vor?
Absolut, 100%ig. Und das ist aber eine Botschaft, die sich wirklich auch an beide Seiten richtet. Ich weiß, dass mir oft Betroffene sagen, ich habe es schwer, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die mich da begleitet. Die versuchen mich dann zu bequatschen, es weiterzunehmen, wollen mir die Idee ausreden. Und was blieb mir dann übrig? Dann habe ich es eben alleine weggelassen. So. Und das sind dann so die Fälle, die dann eben leider auch schief gehen können. Also beide Seiten sind aufgefordert. Also dieses in gemeinsamer Begleitung zu machen. Und es muss ja auch völlig klar sein, das letzte Wort, ob ein Antidepressivum weitergenommen wird oder nicht, hat selbstverständlich der Patient oder die Patientin, ja oder sie muss es ja nehmen. Und wenn man zu seinem Arzt oder seinem Arzt sagt, nein, ich will es nicht mehr nehmen, ich habe Ihre Aufklärung verstanden, ich habe die Risiken verstanden, ich will es aber nicht mehr, dann muss der Arzt oder die Ärztin auch dafür zur Verfügung stehen und darf dann nicht sagen, dann aber nicht mehr in meiner Praxis, sondern muss es begleiten. Man kann sagen, oder ich bringe es so in meinen Vorträgen auch den Kolleginnen und Kollegen bei, alle haben auf dem Schirm, wenn sie mit einem Medikament, zum Beispiel mit einem Antidepressivum neu anfangen, dass sie die Patienten engmaschig begleiten, auf Nebenwirkungen achten, wie es vertragen wird, ob es genommen wird, ob es auch hilft, engmaschige Termine. Und wenn man absetzt, muss man es genau gleich machen. Da muss man genauso engmaschig auch denjenigen begleiten, weil da eben einiges an Risiken passieren kann. Sicherlich völlig falsch, das machen Gott sei Dank auch kaum noch Ärzte und Ärztinnen, ist zu sagen, Sie brauchen das Medikament jetzt nicht mehr nehmen und einen Termin machen wir deswegen auch nicht mehr aus. Sie können sich ja melden, wenn irgendwann mal was Neues ist. Also das wäre völlig die falsche Strategie.
Okay. Gibt es denn überhaupt einen richtigen Zeitpunkt, um Antidepressiva beginnen abzusetzen? Das haben wir, glaube ich, geklärt. Also 6 bis 9 Monate, ne, kann man machen. Und Sie haben ja gesagt, klinisch ist es oder in Studien ist es schon auch bewiesen.
Es gibt im Grunde 3 Zeitpunkte. Der erste ist, das Medikament hilft nicht ausreichend. Dann ist es eine richtige und gute Idee, sich von einer nicht ausreichend wirksamen Therapie auch zu verabschieden. Das würde man auch in anderen Bereichen der Medizin machen, wenn der Blutdruck nicht sinkt, nämlich nicht dieses blutdrucksenkende Mittel weiter. So, das betone ich so, weil ich irgendwie immer überrascht bin, wie oft ich das finde, dass Menschen, ich nehme seit einem Jahr das Paroxetin, bringt es ihnen denn was? Nö, eigentlich nicht so richtig. Und wenn ich ja frage, ja, warum nehmen Sie es denn dann noch? Weiß es irgendwie keiner. Also ein Medikament, was nichts bringt, gehört abgesetzt. Die Wirkbeurteilung darf frühestens nach 3 bis 4 Wochen unter der Zieldosis erfolgen, weil Antidepressiva nicht sofort wirken. Mindestens 3 bis 4 Wochen auf der Dosis, die man will. Nicht das Einschleichen am Anfang zählt nicht dazu. Aber dann muss man eben auch gucken. So, das ist der erste Grund, warum man absetzt, weil es nicht geholfen hat. Zweiter Grund kann sein, dass eben die Depression erfolgreich behandelt wurde, dann die 6 bis 9 Monate Erhaltungstherapie, das Medikament noch weitergenommen wurden und man dann sagt, so, jetzt wollen wir nicht einmal Antidepressivum, immer Antidepressivum, das soll jetzt hier nicht eine lebenslange Behandlung werden. Und dann schleicht man das aus. Oder aber, dritter Fall, dann setzt man nicht ab. Man sagt eben, okay, hat jetzt gut geholfen, aber dieser Mensch hat eben eine so hochfrequent rezidivierende Depression, dass das Risiko, dass die nächste Episode bald kommt, so hoch ist, dass wir lieber eine Dauermedikation vereinbaren, erstmal zeitlich unbefristet. So. Und dann gibt's noch die Fälle, wo Nebenwirkungen einen zum Absetzen zwingen. Da hängt es davon ab, wie belastend und wie gefährlich die sind. Wenn da im EKG irgendeine gefährliche Veränderung ist, dann gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Dann muss das sofort abgesetzt werden, habe ich keine Zeit zum Ausschleichen. Oder in seltenen Fällen, wenn man den Eindruck hat, die Antidepressiva provozieren sogar Suizidgedanken, das gibt es ja leider, da muss man es eben auch natürlich sofort beenden und kann nicht groß ausschleichen.
Okay, da würde ich die Zwischenfrage stellen, also wenn ich ein Antidepressivum überhaupt nehme, und ich sage jetzt mal, Sie haben ja auch die 4 Wochen gerade genannt, in denen es mir was bringen sollte. Mich fragen viele Menschen, wie spüre ich denn das? Also ich würde jetzt sagen, du müsstest eigentlich eine deutliche Besserung deiner Symptome verspüren.
Genau, nach 4 Wochen muss nicht die Depression komplett weg sein. Das ist nur selten der Fall. Sie muss sich aber benennbar gebessert haben. Und das Beste ist, vor Beginn der Medikation sich eine Liste zu machen mit allen Beschwerden. Was habe ich? Das und das und das und das und das. Denn das vergisst man. Wenn das Grübeln plötzlich weg ist, dann merkt man nur noch, dass man immer noch die Antriebsschwäche hat und sich nicht aufraffen kann. Aber an das Grübeln denkt man gar nicht mehr. Oder viele haben so ein Morgentief, dass der Morgen und der Vormittag besonders schlimm sind. Gegen Abend wird es ein bisschen besser. Wenn das nicht mehr bis 14 Uhr ist, sondern noch bis 10 Uhr, ist das eine Besserung, die dafür spricht, erstmal bei diesem Medikament zu bleiben, in dem Vertrauen, dass der Rest dann auch noch besser wird. Also ich empfehle so eine Symptomliste, die man dann rausholt und noch einmal durchgeht.
Okay. Gibt es denn, jetzt gehen wir tiefer rein, gibt es denn zwischen den verschiedenen Wirkstoffgruppen oder Arten von Antidepressiva Unterschiede beim Absetzen? Oder gibt es Unterschiede, wie ich die absetzen soll?
Also es gibt auf jeden Fall große Unterschiede, wie viel Probleme sie beim Absetzen bereiten. Das ist absolut eindeutig. Ganz besonders viele Probleme bereitet Venlafaxin, das ein sogenannter SNRI, das kommt zum einen in die Studien raus, das entspricht aber auch aller Erfahrung aller Kolleginnen und Kollegen, dass das besonders schwierig ist. Auch Paroxetin, ein SSRI, macht besonders häufig Schwierigkeiten. Insgesamt können auch die anderen SSRIs, wir haben 6 verschiedene, Paroxetin ist 1 davon, können alle Schwierigkeiten machen. Die älteren sogenannten trizyklischen Antidepressiva sind auch problematisch, während das Fluoxetin, muss ich mich einschränken, das ist auch ein SSRI, der 6., das macht praktisch so gut wie nie Probleme beim Absetzen. Und das kann man sich wahrscheinlich damit erklären, dass das eine ganz ungewöhnlich lange Halbwertszeit hat. Halbwertszeit bedeutet, wenn ich es nicht mehr nehme, wie lange dauert es, dass noch halb so viel Wirkstoff bei mir im Blut und im Körper ist. Und das ist beim Fluoxetin die irre Zeit von 2 Wochen. Also wenn ich es nicht mehr nehme, habe ich nach 2 Wochen immer noch die Hälfte des Wirkstoffs. Und nach weiteren 2 Wochen ist es dann nicht raus, sondern dann hat es sich eben wieder halbiert, nämlich bei einem Viertel und dann aber einem Achtel. Und durch dieses praktisch eingebaute Ausschleichen macht Fluoxetin da so gut wie nie Probleme. Die lange Halbwertszeit kann andererseits aber auch mal hinderlich sein. Wenn ich zum Beispiel wegen Nebenwirkungen absetze, dann dauert es halt auch lange, bis die mal aufhören, weil das so lange noch nachwirkt. Ein anderes Antidepressivum, was so gut wie nie Probleme beim Absetzen macht, ist das Agomelatin. Mhm.
Mhm. Wie ist es denn mit diesem Tianeptin? Das war ja diese Ausnahme, wo die Wiederaufnahme von Serotonin nicht Wiederaufnahme gehemmt, sondern vermehrt wird sogar.
Ja, sehr gut. Das ist so ein wirklich atypisches Antidepressivum, auch nicht so sehr verbreitet. Ich kenne überhaupt keine seriösen wissenschaftlichen Daten, wie sich das beim Absetzen verhält und habe auch nicht wirklich viel Erfahrung mit Menschen, die Tianeptin absetzen. Ich will da jetzt lieber die Antwort offen lassen, als dass ich da jetzt irgendwas behaupte, was dann so gar nicht gedeckt ist.
Dann gehe ich mal noch einen Schritt tiefer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Venlafaxin absetze und merke, ich habe wirklich große Schwierigkeiten, also die üblichen Schwierigkeiten, die da so auftreten mit Schwindel und Brain Zaps und teilweise Übelkeit den ganzen Tag. Also es gibt ja auch verschiedene Reaktionen bei verschiedenen Menschen. Ich frage mal direkt, macht es denn Sinn, ab einem gewissen Zeitpunkt oder von Anfang an auf Fluoxetin zu wechseln?
Super Frage. In der Tat wird das so als eine Maßnahme der zweiten oder dritten Schrittes empfohlen, wenn es anders überhaupt nicht geht, dass man tatsächlich erstmal eine Umstellung auf Fluoxetin macht, Das bietet sich besonders an, wenn ich schon einen anderen SSRI nehme. Fluoxetin ist auch ein SSRI, da geht das ein bisschen besser. Das von Ihnen angesprochene Venlafaxin wäre ein SNRI, da ist die Umstellung auf Fluoxetin schon ein bisschen riskanter, dass dann schon der Verlust dieser Noradrenalin-Komponente dafür steht, das N in SNRI, und das würde verloren gehen bei der Umstellung auf Fluoxetin, dass das schon Probleme machen kann. So, also, aber wenn es jetzt zum Beispiel Paroxetin, habe ich vorhin angesprochen, als ein besonders problematischer SSRI, da habe ich das auch schon öfter gemacht, dass wir dann erst auf Fluoxetin umgestellt haben.
Also da höre ich aber jetzt auch raus, dass wenn man absetzt und sagt, ich würde gerne auf ein anderes umsteigen, weil es hat Schwierigkeiten gegeben, dass man schon in der gleichen Wirkstoffgruppe bleibt.
Naja, im Grunde haben wir ja die zwei, wo es verlässlich unproblematisch ist, Fluoxetin und Argomelatin. Argomelatin ist so eine eigene Klasse für sich. Da kann man eigentlich nicht empfehlen, von etwas anderem auf Argomelatin umzusteigen. Das würde dann doch eben ein Absetzen des ersten Antidepressivums bedeuten. Also wir haben im Grunde diese Möglichkeit nur bei SSRIs, die Probleme machen, dann das Fluoxetin zu nehmen.
Okay, und bei SNRIs geht das auch. Es kann aber auch Probleme bereiten durch den Noradrenalin-Faktor, der dann eben auch fehlt.
Okay. Genau so.
Okay, dann haben wir die nächste Frage auch schon beantwortet. Sehr gut. Mit welchen Folgen kann man denn eigentlich rechnen, wenn man das Absetzen beginnt oder überhaupt in diesem Absetzprozess ist?
Also es gibt zwei unterschiedliche Problembereiche. Den ersten würde ich sagen, kommen die meisten Menschen mit zurecht, wenn sie ordentlich ärztlich begleitet werden. Der zweite macht mir mehr Kopfschmerzen. Fangen wir mit dem ersten an. Das erste sind sogenannte Entzugssymptome. Manche sagen auch Absetzsymptome. Das ist ein Streit um Worte, der nicht entscheidend ist. Und diese Entzugssymptome beginnen relativ rasch nach dem Absetzen, meistens innerhalb der ersten Woche, können sehr unterschiedlich sein, sehr unspezifisch, was es ein bisschen schwierig macht, sie als Entzugssymptome oder Absetzsymptome auch zu erkennen. Das können innere Unruhe sein, Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit, Aggressionen, Weinanfälle. Und da sehen Sie schon, das sind alles Sachen, die es ja auch bei der Depression gibt. Und dann ist man unsicher, Mensch, ist das jetzt bloß Entzugssymptomatik, die vorbeigeht? Oder kommt gleich meine Depression wieder, kaum dass ich aufgehört habe? Es gibt aber auch Entzugssymptome, die eigentlich nicht wie eine Depression aussehen. Schwindel, Gangunsicherheit, grippeartige Gefühle, so Gefühle wie elektrische Schläge in den Armen oder in den Beinen, ganz irritierend. Da kommen die Menschen gar nicht auf die Idee, dass sowas vom Absetzen kommen kann, Übelkeit, also solche Dinge. Und jetzt die wichtige Botschaft, bei den allermeisten Menschen ist es erstens nicht so stark ausgeprägt und zweitens geht das innerhalb von 2, allerspätestens 6 Wochen vorbei. Wie man sich's bei dem Namen Entzugssymptome auch vorstellt, dass das irgendwann vorbeigeht. Das liegt ja daran, wenn man länger ein Antidepressivum nimmt, baut der Körper eine Gegenreaktion auf. Der merkt, hier wird eingegriffen, mein Serotonin im synaptischen Spalt wird vermehrt, das will ich gar nicht, und arbeitet dagegen, zum Beispiel indem es der Körper die Anzahl der Serotoninrezeptoren verringert oder die stumpfer macht oder das Serotoninsignal nicht mehr so stark weiterhält. Wenn ich dann das Medikament weglasse, ist nur noch diese Gegenregulation da und das verursacht diese Entzugssymptome. Und dann baut der Körper diese Gegenregulation aber irgendwann auch wieder ab, wenn er merkt, jetzt ist dieser Eingriff nicht mehr und dann verschwinden diese Entzugssymptome auch wieder. Also wenn ich mir relativ sicher bin, es ist Entzugssymptomatik, es kann es aushalten, lohnt es sich, das durchzuhalten. Wenn man wieder anfängt mit dem Medikament, geht es sofort weg, wenn es Entzugssymptomatik ist, dann stimmt das alte Gleichgewicht wieder. Aber man ist dann natürlich in der gleichen Situation wie vorher. Man wollte ja eigentlich aufhören mit guten Gründen, da muss man wieder von vorne anfangen. Das ist insofern keine gute Empfehlung. So, und dann gibt es ein Problem, was mir ehrlich gesagt mehr Kopfschmerzen macht. Das sind sogenannte Rebound-Depressionen. Das bedeutet, wenn man ein Antidepressivum längere Zeit genommen hat und sich irgendwann entscheidet, ich will es nicht mehr nehmen, dann ist aber höchstwahrscheinlich das Risiko für eine neue Depression erhöht. Dass also eine neue Phase kommt, dass sie schneller kommt, dass sie besonders heftig kommt, dass sie in einer Weise kommt, dass sie sehr schlecht behandelbar ist. Dieses Risiko ist höher, als wenn ich meine Depression nicht mit Medikamenten behandelt hätte, sondern zum Beispiel nur mit Psychotherapie oder mit Placebo oder sie wäre von alleine weggegangen. Mhm. Und das kann dazu führen, dass Menschen dann nicht mehr wegkommen vom Antidepressivum, weil sie immer die Erfahrung machen, dann kommt mit einem Hammerschlag die Depression zurück. Solche Fälle, wo man diesen Eindruck hatte, habe ich oft in der Klinik gesehen. Menschen, die 10 Jahre zum Beispiel mit Venlafaxin stabil waren und dann gesagt haben, jetzt will ich das nicht mehr, das liegt lange hinter mir. Und nach ein paar Wochen kommt dann eine Depression. Und dann reicht es eben oft nicht, einfach wieder mit dem Venlafaxin anzufangen. Das verstehen wir gar nicht genau, warum das dann nicht mehr hilft. Aber diese Depressionen sind dann eben oft auch noch so behandlungsresistent. Und das ist ein Problem, was mich wirklich ein bisschen umtreibt, muss ich sagen, und mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet.
Meinen Sie jetzt dann auch ganz speziell Venlafaxin oder kommt es bei anderen Medikamenten auch vor?
Das kommt potenziell bei allen vor. Venlafaxin ist hier wahrscheinlich auch besonders problematisch. Das Problem ist, dass wir mangels geeigneter Studien gar nicht wirklich quantifizieren können, wie groß ist dieses Problem eigentlich. Kriegt das einer von 100 oder kriegen das 50 von 100? Ja, jetzt können Sie im Einzelfall, in der einzelne Patient, die einzelne Patientin vorhin sitzt, auch gar nicht so klar beantworten. Die setzt ab und dann kommt die Depression wieder. Naja, das kann auch einfach nur sein, weil sie halt kein Medikament mehr hat. Wenn Sie den Blutdruckmedikament absetzen, steigt der ja auch wieder. Wenn Sie Insulin weglassen, dann haben Sie halt Ihren Diabetes wieder. Oder ist das eine Phase, die sonst gar nicht dran gewesen wäre, die jetzt nicht gekommen wäre, die wir nur ausgelöst haben durchs Absetzen? Das könnten Sie nur in großen Studien unterscheiden, wo Sie eine Gruppe brauchen, die unter Antidepressivum gesund geworden ist, Verhaltenstherapie macht, dann absetzt und dann beobachtet man sie. Und die andere Gruppe ist ohne Antidepressivum gesund geworden, zum Beispiel mit Placebo und Psychotherapie. Und so eine Studie gibt es nicht. Also zumindest habe ich, glaube ich, relativ gut den Überblick und ich kenne eine solche Studie nicht.
Klingt auch sehr aufwendig und langwierig.
Genau, man muss dann vielleicht 2 Jahre nachbeobachten und man muss den Patienten in der Gruppe ohne Antidepressivum ja auch irgendeine Behandlung anbieten. Genau.
Dann schaue ich mal nach, was haben wir noch? Gibt es ein bestimmtes Tempo beim Absetzen von Antidepressiva? Also wir hatten ja so ein, die 6 bis 9 Monate waren ja nur der Startzeitpunkt, wann es wirklich ganz gut ist. Gibt es da wirklich ein Tempo, das ich vielleicht irgendwie in Milligramm ansetzen kann oder in, ich habe mal, meine Psychiaterin hat irgendwann mal gesagt, so wie ich es eingeschlichen habe, soll ich es wieder ausschleichen?
Okay, da haben wir inzwischen relativ klare Empfehlungen. Da muss man also 2 Dinge beachten. Das erste ist das Tempo. Da kann man sich erstmal fragen, wie lange brauche ich überhaupt insgesamt, bis ich auf 0 bin, sage ich gleich was zu. Und das zweite ist aber, wie mache ich die Schritte? Mhm. Gehe ich zum Beispiel in festen Milligramm-Schritten rückwärts? Bei jedem Schritt 5 Milligramm pro Tag weniger. Das wissen wir inzwischen, ist keine besonders kluge Idee. Davon sollte man abraten. Denn wir wissen, was können wir messen? Wie Antidepressiva im Gehirn an ihre Zielstruktur binden. Das sind bei den allermeisten diese sogenannten Serotonintransporter, die das Serotonin aus dem synaptischen Spalt wieder zurückschaufeln in die Nervenzelle, weil es muss irgendwann da weg, damit es nicht so eine sinnlose Dauerwirkung gibt. Und die werden gehemmt und dann bleibt das Serotonin eben in länger und in höherer Konzentration im Spalt. Und wir können mit dem Scanner, mit so einer Bildgebung in der Röhre sichtbar machen, wie viele solche Serotonintransporter hat der Mensch und wie viele davon sind zum Beispiel durch das SSRI oder den SNRI blockiert. Und da sehen wir was Interessantes, dass nämlich ab einer niedrigen Standarddosis diese Serotonintransporter ungefähr zu 75-80% blockiert und ausgeschaltet sind. Und wenn ich dann höher gehe, volle Standarddosis, doppelte Standarddosis, dreifache, dann kriege ich die restlichen 20% auch nicht. Das bleibt bei diesen 80%. Und wenn ich rückwärts gehe beim Absetzen, ich mache mal jetzt das Beispiel Citalopram, weil das so ein bekanntes und etabliertes Antidepressivum ist. Es geht aber für alle, wo wir diese Kurven haben. Ein SSRI ist das Citalopram. Da ist die Standarddosis 20 Milligramm. Und da haben wir eben das, was ich sagte, diese 80% Blockade. Bei 40 Milligramm und bei 60 Milligramm am Tag habe ich dann 81%. Bringt also nichts, das aufdosieren. So, wenn ich es auf 10 Milligramm halbiere, also halbiere, großer Schritt, dann habe ich immer noch 70-75% blockiert. Und wenn ich auf 5 Milligramm nochmal halbiere, dann bin ich immer noch bei 60% Blockade. Und zwischen 5 und 0, da spielt die Musik. Da stürzt diese prozentuale Blockade ab. Und dann ist das Risiko für Entzugssymptome und für Rebound-Depressionen. Also lange Rede, das zusammengefasst. Am Anfang kann man größere Schritte machen, weil sich da noch nicht viel tut im Gehirn. Und bei der Niedrigdosis muss man so klein wie nur möglich vorwärts gehen. Wie man das hinkriegt, darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Das ist ja nicht so einfach. Da kann man meistens genau einmal brechen, aber kann man gleich drüber sprechen. Und dieses Ausschleichen nennt sich hyperbolisches Ausschleichen. Das kommt von dem griechischen Wort Hyperbel. Das ist so eine gebogene Kurve. Und das ist eben die Beziehung zwischen wie viel Prozent dieses Transporters sind blockiert und was ist meine Dosierung? Das ist keine, wie man sagt, lineare Beziehung, doppelte Dosis, doppelte Prozentzahl, sondern eben hyperbolisch. Am Anfang steigt der Schenkel ganz steil an und dann flacht sich das so ab. Ja, sieht aus wie so, womit soll man das vergleichen? Ja, wie so, wenn Sie ein U auf den Kopf stellen und den zweiten Schenkel biegen Sie so nach oben in die Waagrechte. So sieht eine hyperbolische Kurve aus. Jetzt für einen Podcast kann man ja nicht visuell arbeiten. Bisschen Bilder uns ausdenken. So, also das ist die erste Frage, wie mache ich die Dosisschritte? Nicht in starren Milligramm, sondern anfangs schnelle Schritte, große Schritte, nicht schnelle, große und dann kleiner. So, und das Tempo ist die zweite wichtige Frage. Da habe ich mit einer Kollegin einen Algorithmus entwickelt, der diese Frage hilft zu beantworten. Da müssen Sie sich die Frage stellen, wie viel Zeit habe ich denn zum Ausschleichen? Da sieht der Algorithmus drei Varianten vor. Variante 1, ich habe sehr viel Zeit. Das ist der Fall, wenn ich eine erfolgreiche Therapie nach der Erhaltungstherapie 6 bis 9 Monate beenden will. Der Mensch verträgt es gut, dem Menschen geht es gut. Dann würde ich ganz langsam vorgehen, kein Risiko eingehen, wir haben es nicht eilig. Da empfehlen wir 7 bis 10 Monate fürs Ausschleichen mit anfangs größeren, später kleineren Schritten. Die zweite Variante ist, ich habe praktisch überhaupt keine Zeit. Das ist der Fall bei gefährlichen oder extrem belastenden Nebenwirkungen. Ja, dann stellt sich die Frage nicht. Dann muss ich eben aufhören, wenn das EKG gefährlich verändert ist. So, und dann gibt's den dritten Fall, der ist relativ häufig. Ich habe so mittelviel Zeit. Das ist nämlich, wenn ich beenden will, weil das Medikament nicht ausreichend gut hilft und ich will dann etwas Neues machen. Ich zum Beispiel neues Medikament geben oder ganz ohne. Da will ich nicht 7 bis 10 Monate warten, bis das mal raus ist und dann kann ich dem Menschen endlich mal was Neues anbieten. Und da empfehlen wir 4 bis 6 Wochen zum Ausschleichen mit Schritten so ungefähr alle 10 Tage. Und auch hier wieder am Anfang größere Schritte, am Ende kleinere Schritte. Also das ist so die komplizierte Antwort auf die Frage, wie schnell geht's denn?
Und verstehe ich das richtig, dass man, wenn man was Neues nimmt, ist es dann besser, erst komplett ausgeschlichen zu haben, das alte Antidepressivum?
Also man muss es nicht so machen, vielfach wird überlappend umdosiert, aber es ist natürlich eigentlich ein bisschen konsequenter, dass man erstmal guckt, wie sieht denn die Symptomatik, die Depression aus, wenn gar kein Medikament mehr wirkt? Man ist manchmal überrascht, dass es dann sogar besser wird, weil zum Beispiel Schlafstörungen, wie sich dann herausstellt, gar nicht von der Depression kommen, sondern Nebenwirkungen sind oder innere Unruhe. Insofern ist es ganz schön, wenn man es so machen kann, aber wenn man es sehr eilig hat, kann man es auch überlappen. Du siehst eine langsam runter, das andere schon mal rein. So. Aber auch da würde man nicht 6 bis 7 bis 10 Monate das andere ausschleichen wollen, denn dann will man ja auch mal den Effekt des Neuen alleine sehen und alleine beurteilen und nicht immer eine Kombinationsbehandlung haben, die ja immer auch Wechselwirkungen haben kann, wo sich Nebenwirkungen addieren oder sogar potenzieren. Deswegen ist so eine Kombinationsbehandlung nicht die Behandlung der ersten Wahl.
Wie ist es denn, wenn ich 2 Antidepressiva, die sich eben ergänzen sollen, nehme? Wie ist es mit dem Absetzen? Gleichzeitig nacheinander?
Ja, sehr gute Frage. Können wir nur auf klinischer Erfahrungsbasis beantworten. Gibt gar keine Studien zu. Klare Empfehlung, erst das eine, dann das andere, nicht gleichzeitig. Und die Frage, welches denn zuerst, gibt es auch keine klare Empfehlung, würde ich immer das drin lassen. Die meisten Patientinnen und Patienten können ziemlich klar sagen, das war das Bessere, das hat mehr gebracht, das hat mir eher geholfen, zudem habe ich mehr Vertrauen. Und dann würde ich das drin lassen und erstmal das andere ausschleichen. Aber so rein pharmakologisch kann man das gar nicht so klar beantworten, was man zuerst nimmt.
Okay. Wenn beim Absetzen jetzt bemerkt wird, die Symptome oder die mentale Belastung wird zu stark, dann empfehlen Sie, so wie ich es jetzt verstanden habe, ganz klar erstmal mit dem Absetzen aufzuhören oder wieder auf diese Dosis hochzugehen, die eben gut gewirkt hat.
Also wenn es Entzugssymptome sind, die ja in der Regel nach 2, spätestens 6 Wochen vorbei sind, empfehle ich, das durchzustehen, damit man es dann noch hinter sich hat. Aber in unserem Algorithmus, von dem ich eben schon gesprochen habe, der sieht vor, wenn ich merke, jetzt bei dieser Dosisreduktion kommen Probleme, dann gehe ich nicht zurück auf meine Anfangsdosis, okay, sondern nur auf die letzte Stufe und dann weiß ich, und jetzt muss ich langsamer machen, jetzt war okay, mal zu schnell. Jetzt verlangsam mal das Tempo, eine Stufe zurück. Das ist die pragmatische Empfehlung, damit wir nicht bei jedem super langsam, sondern die rausfinden, die Probleme haben.
Okay, und daraus ergibt sich für mich dann auch, wenn ich, also nach 6 Wochen ist ja ein Durchschnitt, bei manchen kann es ja auch 8 Wochen oder vielleicht im ganz schlimmsten Fall 10 Wochen sein, dass diese Reduktion Probleme macht. Aber irgendwann ist es dann schon wieder die Depression und kein Absetzsymptom mehr.
Ja, wenn, dann sollten es aber auch nur depressionstypische Symptome sein. Ne? Dann will ich also keine Stromschläge in den Armen mehr haben. Sonst ist es keine Depression mehr. Und auch diese grippeartigen Gefühle, so. Aber das so. Es gibt, das gehört schon zur Vollständigkeit auch hierher, es gibt auch Menschen immer wieder, die sagen, ja, alles klar, geht nach 2 bis 6 Wochen vorbei. Bei mir nicht. Bei mir hält das seit einem Jahr an. Diese Berichte gibt es. Wir können die pharmakologisch nicht so richtig einordnen, muss man der Ehrlichkeit halber mal sagen, denn diese Gegenregulation bildet sich eben wieder zurück, wenn man das Medikament nicht mehr nimmt. Dazu kommt, dass diese Symptome, die zu den Entzugssymptomen gehören, eben leider auch sonst sehr häufig sind in der Bevölkerung. Unruhe, Schlafstörungen, Albträume. Darunter leiden halt auch viele Menschen, die noch nie ein Antidepressivum genommen haben, so dass man sich im Einzelfall nie so ganz sicher sein kann, dass es wirklich vom Absetzen kommt, auch wenn es zeitgleich begonnen hat. Zeitgleich heißt nicht automatisch, dass eine verursacht, dass andere Dinge können eben auch zufällig zeitgleich geschehen. Aber ich will es auf keinen Fall einfach vom Tisch wischen. Wir brauchen da mehr Forschung und wir müssen das besser verstehen, warum manche Menschen anhaltend Probleme nach dem Absetzen haben.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall gleicher Meinung.
Ja.
Genau, also Sie haben tatsächlich all meine Fragen, die ich jetzt erstmal wissenschaftlich stellen wollte, sehr gut beantwortet. Ich wollte Ihnen jetzt noch 3 Fälle nennen und Ihre Meinung dazu hören.
Okay.
Also ich habe eine Klientin gehabt, die mich aufgesucht hat zur psychologischen Beratung, einfach um zu fragen, wie sie weitermachen soll. Und die war krankgeschrieben, hat ein Antidepressivum genommen, bis zu einem gewissen Punkt und hat gesagt zu ihrem Psychiater, sie möchte nicht weiter hochdosieren. Er hat gesagt, das ist für ihn okay, aber dann schreibt er sie nicht weiter krank, weil sie dann ja nicht in der Behandlung weitermacht. Was sagen Sie dazu?
Gut. Guter Fall. Also, Erstmal würde ich jetzt natürlich gern wissen, wie war denn die Dosierung? Denn die meisten Antidepressiva muss man eben nicht ausreizen, weil man in dieser hyperbolischen Kurve eben schon relativ bald an den Punkt kommt, wo das Maximum rausgeholt ist, was man da an Blockade erreichen kann. Und möglicherweise hat Ihre Klientin das also schon ganz richtig gespürt, dass das eigentlich schon die passende Dosis ist und wir gar nicht dringend mehr brauchen. Zweitens, ich hoffe jetzt mal, dass der Kollege, der Arzt, das nicht so gemeint hat, Patienten zu erpressen mit der Krankschreibung. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist vollkommen indiskutabel. Aber so wird er es auch nicht gemeint haben. Die Überlegung war wahrscheinlich eher, ja, wenn Sie jetzt gar nicht alles ergreifen, was ich Ihnen anbiete, dann ist das für mich ein Zeichen, dass es wohl schon besser geht, dass Sie auch jetzt mit der niedrigen Dosis schon ganz zufrieden sind und vielleicht dann auch wieder arbeiten können. So, aber eigentlich muss man natürlich die Arbeitsfähigkeit anhand der Symptomatik beurteilen und nicht anhand der Therapieentscheidungen.
Okay, sehr gut. Wir unterstellen mir das auch nicht. Wir denken an das Gute im Menschen. So, dann hatte ich eine Klientin, die gesagt hat, also die mir im Gespräch dann so über das Antidepressivum mitgeteilt hat, ja, sie dosiert das Antidepressivum teilweise täglich anders, also je nachdem, welche Tabletten sie zur Verfügung hat, und nimmt manchmal auch gar keins, wenn es ihr morgens gut geht. Was sagen Sie denn dazu?
Das wäre keine Strategie, die wir empfehlen, weil die Antidepressiva eben von der regelmäßigen Einnahme leben und erst nach 3 bis 4 Wochen der regelmäßigen Einnahme ihre volle Wirkung entfalten. Es sind keine Akutmedikamente. Das werden die meisten auch bestätigen. Wenn man anfängt damit, hat man erstmal noch gar nichts, außer vielleicht Nebenwirkungen. Die können leider schon sofort da sein. So, jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Antidepressiva, die als Nebenwirkung müde machen. Vielleicht hat sie so ein Antidepressivum und profitiert primär von dieser müde machenden, entspannenden Wirkung. Mirtazapin wäre zum Beispiel so ein Paradebeispiel für ein Antidepressivum oder Trimipramin. Und im Grunde geht es ihr gar nicht so sehr um die antidepressive Wirkung. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen.
Okay, also in diesem speziellen Fall ging es um Venlafaxin. Da dachte ich eher, da macht
Okay.
es wenig Sinn, ne?
Ja, nein, das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Bei Fluoxetin, das haben wir vorhin besprochen, mit dieser super langen Halbwertszeit, da ist es nicht so ein Problem, wenn man es mal einen Tag vergisst, weil der Spiegel sinkt kaum ab. Ja, aber deswegen würde ich trotzdem nicht empfehlen, es unregelmäßig zu nehmen. Das ist wirklich keine Strategie.
Bei Venlafaxin ist es anders, kenne ich aus eigener Erfahrung. Da macht es manchmal Stunden sogar aus, wenn ich die Tablette später nehme.
Ja, das ist diese Entzugssymptomatik, genau.
Dann habe ich noch einen ähnlichen Fall wie den ersten. Also da gab es tatsächlich eine Reha-Klinik, Patient in Reha, Klient in Reha, und hat dort gesagt, er möchte gar keine Antidepressiva nehmen. Und die Reha-Klinik hat dann den Patienten nach Hause geschickt und den quasi gesund geschrieben, dem Arbeitsamt und der Krankenkasse gegenüber. Was halten Sie denn davon?
Also man muss erstmal mal ja sehr klar wissen, wie ist denn die Indikation für ein Antidepressivum? Da haben wir eine nationale Versorgungsleitlinie, an der ich sehr intensiv mitarbeite. Da steht das ziemlich klar drin. Bei leichter Depression in der Regel kein Antidepressivum. Und die leichten Depressionen sind die häufigen Depressionen. In den meisten Ambulanten sind es. Bei den mittelgradigen Depressionen kann man ein Antidepressivum einnehmen. Muss es aber nicht. Die Leitlinie sagt in keiner Weise muss. Erst bei der schweren Depression, das sind dann nur noch wenige, sagt die Leitlinie, hier sollte ein Antidepressivum genommen werden. Also jetzt wäre erstmal die Frage, mit welchem Schweregrad wäre das denn überhaupt zu beurteilen? Und dann sagt die Leitlinie aber aus gutem Grund, selbst bei der schweren Depression lautet die Formulierung, bei einer schweren Depression soll ein Antidepressivum, Achtung, angeboten werden. So lautet die Formulierung, weil die Leitlinie klar macht, am Ende trifft der Patient und die Patientin für sich die Entscheidung, nachdem er sie über die Chancen, die Nebenwirkungen, die Risiken aufgeklärt ist. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel offen und transparent über das Rebound-Risiko aufgeklärt wird, es kann sein, dass Ihnen das jetzt sehr gut hilft, aber es kann auch sein, wenn Sie es in einem absetzen wollen, dass dann ihr Risiko, dass die Depression wiederkommt, künstlich erhöht ist, dadurch, dass sie das Antidepressivum hatten. Und er oder sie sich dann entscheidet und sagt, nee, dann will ich lieber mal lieber einen Schlafentzug und eine Psychotherapie und Sport und Lichttherapie. Dann ist das absolut akzeptabel und zu akzeptieren. Und daraus kann man nicht schlussfolgern, dann ist die Depression wohl nicht so schlimm. So, wer jetzt alles ablehnt, sich auch bei der Psychotherapie nicht beteiligt, da würde ich dann auch so ein bisschen eher denken, wo ist denn da der Leidensdruck? Ja, also will man eigentlich eine Veränderung. Aber das kann man nicht nur am Medikament festmachen.
Richtig. Sehr schön. Ich wollte Sie zum Abschluss noch fragen, wir haben uns beim letzten Mal auch schon über Ketamin unterhalten. Ketaminbehandlung, da haben Sie auch gesagt, das war am Anfang so ein bisschen der heilige Gral, bis man gemerkt hat, okay, die Studien zeigen dann doch andere Daten. Gibt es denn da was Neues?
Es gibt eine neue Studie, die ist jetzt auch publiziert, das Ketamin, also genauer gesagt das Esketamin heißt das ganz korrekt chemisch, das ist das Nasenspray, was zur Depressionsbehandlung zugelassen ist. Es ist ja immer nur zugelassen zusätzlich zu einem Antidepressivum und zusätzlich in dem Fall natürlich, dass das Antidepressivum alleine nicht ausreichend gut wirksam ist, sonst brauchen wir ja nichts zusätzlich. So, und da gibt es jetzt eben eine Studie, da hat die Hälfte der Studienteilnehmer und Nehmerinnen das Nasenspray dazu bekommen, weil das Antidepressivum nicht ausreichend genützt hat. Und die andere Hälfte hat Quetiapin dazu bekommen. Das ist eigentlich ein sogenanntes atypisches Neuroleptikum, was aber zugelassen ist und nachgewiesen bei genau dieser Situation auch helfen kann. Man gibt es zusätzlich zu einem Antidepressivum, das alleine nicht hilft. In der Studie hat dann das Nasenspray tatsächlich besser abgeschnitten als das zugelassene Quetiapin. Das war dann auch die Basis, auf der die Firma dann den Preis verhandeln durfte mit den Krankenkassen. Da muss man nämlich nicht zeigen, dass man überhaupt wirkt, das heißt nämlich besser ist als Placebo, sondern ob man besser ist als das, was es schon gibt. Und es dafür deswegen lohnt, dass man einen teureren Preis. So, und das hat die Firma dann auch entsprechend verhandelt und verhandeln können. Insgesamt ist mein Eindruck, dass das Esketamin-Nasenspray nicht wirklich sehr breit verbreitet ist in Deutschland. Das hängt vielleicht an zwei Dingen. Es ist eben doch auch aufwendig. Man muss es zweimal in der Woche sprühen und das muss immer unter medizinischer Aufsicht stattfinden. Man darf das nicht mit nach Hause nehmen, sondern weil eben in der Partyszene Ketamin auch als Droge missbraucht wird, dürfen die Patienten und Patientinnen ihr Nasenspray nicht bekommen, sondern müssen zweimal in der Woche in die Praxis kommen, es dann da machen und müssen anschließend ungefähr 90 Minuten noch da bleiben und beobachtet werden. Und so wie die deutschen Praxen, ist keine Kritik, sondern eine Feststellung, organisiert sind, ist es da auch sehr schwer umsetzbar. Da gibt es keinen Raum, da gibt es kein Personal. Wo sollen die da bleiben? Das scheuen die Ärzte und Ärztinnen. So, das ist ja also der eine Grund. Es ist relativ aufwendig und kompliziert. Und der andere, glaube ich, ist schon auch der extrem hohe Preis. Also wir sprechen da von Monatstherapiekosten von 4.000 Euro. Das ist also, dafür können Sie jemanden bezahlen, der sich dann Vollzeit nur um diesen Patienten kümmert, ne? Alleine. So, und jetzt müssen zwar die Ärzte nicht selber bezahlen und auch die Krankenhäuser kriegen es, wenn sie einen Vertrag haben, zumindest erstattet, aber irgendwie, glaube ich, ist dann da doch so eine gewisse Hemmschwelle und ein Kostenbewusstsein, das mag mit dazu beitragen, dass das jetzt nicht so richtig abhebt.
Ist Ketamin denn eigentlich etwas, was vielleicht besser wirkt, wie wenn jetzt ein Antidepressivum oder zwei Antidepressiva nicht so wirklich wirken? Also ist es empfohlen ab einem gewissen Stand?
Es ist empfohlen als eine Strategie bei unzureichend wirksamen Antidepressivum neben anderen Strategien, die in gleicher Weise empfohlen werden. Also eine Lithium-Augmentation ist auf jeden Fall auch eine sinnvolle Strategie. Was Sie ansprechen, ist schon richtig. Esketamin wirkt pharmakologisch ganz anders als die Antidepressiva. Also anstatt jetzt das dritte, das vierte und das fünfte Antidepressivum zum Einsatz zu bringen, alleine oder in Kombination, finde ich das jetzt schon ein Gewinn durch das Esketamin, dass wir einen völlig anderen pharmakologischen Ansatz haben. Das gilt für die Lithium-Augmentation auch. Für die eben angesprochene Quetiapin-Augmentation gilt es nicht so richtig, obwohl es eigentlich kein Antidepressivum ist, sondern eigentlich ein Neuroleptikum, ist es doch letztlich relativ verrannt, den Antidepressiva.
Okay. Dann hatten wir beim letzten Mal auch so ganz, ganz kurz das Psilocybin nochmal angesprochen, wo erste Studien, glaube ich, an oder begonnen haben. Gibt es denn da was Neues?
Ja, also da gibt es auch Neues, da wird sehr intensiv geforscht. Also wir haben jetzt auf der einen Seite spektakuläre Studienergebnisse, spektakulär, mit Besserungen der Depression im Vergleich zu Placebo, die wir noch nie bei irgendeinem Antidepressivum gesehen haben, nicht ansatzweise. Und zwar reden wir davon, dass ein einziges Mal eine Tablette Psilocybin gegeben wurde, also nicht jeden Tag, sondern einmal. Das können Sie noch nach 12 Wochen messen, dass das besser ist als Placebo. So, also das ist absolut spektakulär, auch in guten Zeitschriften, wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert, so dass man da nicht gleich an Charlatanerie denken muss. Aber jetzt ist eine Studie erschienen, die so ein bisschen Wasser in den Wein gießt. Die haben was Einfaches, aber was Kluges gemacht, ist eine Meta-Analyse. Das heißt, die haben die vorhandenen Studien noch ein zweites Mal ausgewertet. Und die haben jetzt nicht angeguckt, wie man es eigentlich macht. Der Unterschied zwischen Psilocybin und Placebo, der ist riesig. Sondern die haben sich mal angeguckt, was tut sich denn in der Studiengruppe, die das Psilocybin bekommt, und was tut sich in der Studiengruppe, die nur das Placebo bekommt, und haben das mal verglichen mit Studien mit SSRIs, also Standard, und dem Esketamin-Nasenspray. Und was man dann sieht, das hat mich ziemlich frustriert, aber auch überzeugt. In den reinen Gruppen, wo der echte Wirkstoff ist, ist die Besserung beim Psilocybin gar nicht größer. Die verbessern sich unter Psilocybin ähnlich, wie sich die unter SSRI verbessern und unter Esketamin. Aber die Kontrollgruppe, wo wir die Differenz berechnen, die in den Psilocybin-Studien nur eine Placebo-Tablette bekommen, die sprechen viel, viel, viel schlechter auf Placebo an als die Menschen, die in den SSRI-Studien Placebo bekommen oder in den Esketamin-Studien Placebo bekommen. Da wundert man sich, also da denkt man ja, Placebo ist doch Placebo, da muss man doch immer gleich drauf ansprechen. So, also der riesige Abstand von Psilocybin zu Placebo ist nicht, weil es Psilocybin so super gut ist, sondern weil es Placebo so wahnsinnig schlecht ist. Und wie kann man sich das erklären? Naja, wer meldet sich für solche Psilocybin-Studien? Natürlich Menschen, die gerne einen Magic Mushroom haben wollen. Das ist ja der Wirkstoff des Psilocybin, den Magic Mushrooms. Und das macht dramatische Sofortwirkungen, sonst wäre es keine Droge. Sie merken unmittelbar, ob sie einen Magic Mushroom oder einen Champignon bekommen. Und also Tabletten, es sind keine Pilze, die man da bekommt. Man kann das in Tablettenform pressen. Sie merken sofort. Und die Enttäuschung festzustellen nach einer halben Stunde, das war eine Placebo-Tablette, ist gigantisch. Und dann wird die Depression erst so richtig schlecht, weil die Menschen, die Depressiven, das Letzte, was sie brauchen, ist wieder Pech gehabt, wieder die Niete gezogen. Du bist immer auf der Schattenseite vom Leben. Das ist die Botschaft. Und dann geht die Depression so richtig in den Keller und das macht den großen Unterschied. Also das ist so im Moment der Stand der Dinge. Interessanterweise.
Okay, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist es ja eigentlich gar keine schlechte Idee, unter besonderen Bedingungen zu sagen, ich probiere das mal aus.
Genau, also es ist insofern eine schlechte Idee, weil sie sich dann strafbar machen. Psilocybin ist...
Nein, danach. Natürlich unter ärztlichen Bedingungen, also unter ärztlicher Aufsicht natürlich.
Ja, selbst das geht nicht einfach, weil auch Ärzte dürfen außerhalb von Studien noch nicht mal Psilocybin im Medikamentenschrank.
Oh, ja, okay.
Die dürften es nicht nur nicht verordnen, die machen kein Strafverfahren, wenn sie es im, das ist wie wenn sie Heroin im Medikamentenschrank haben. Es steht auf der Liste der als Drogen verbotenen Substanzen. Das ändert sich vielleicht in absehbarer Zeit. Aber im Moment ist es so. Sie brauchen eine richtig komplizierte Ausnahmegenehmigung, wenn sie so eine Studie machen wollen. Und außerhalb haben sie keine Chance, das legal zu bekommen.
Das heißt, müssen wir noch abwarten, bis es dann wirklich soweit ist.
Genau, genau. Es laufen diverse Studien, jetzt auch größere. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde auch jetzt, dies, was ich gerade erklärt habe mit dem Placebo-Effekt, ist noch kein Grund, diese Spur nicht weiter zu verfolgen. Das ist einfach toll, dass es, Vorteil bleibt ja, dass es schnell wirkt. Nach der einen Tablette, die man nur nimmt, ist die Wirkung auch sofort da. Nicht erst nach 3 bis 4 Wochen wie bei Antidepressiva. Und wenn man nur einmal eine Tablette nehmen muss, ist natürlich auch irgendwie viel besser, als wenn ich sie jeden Tag nehmen muss. Ne?
Sehr schön. Ich habe noch was Persönliches zum Abschluss. Also ich bin immer noch dabei, Antidepressiva zu nehmen. Ich nehme Venlafaxin immer noch, weil schon 2 Versuche, es abzusetzen, wirklich gescheitert sind. Also einmal ohne Psychiater, einmal mit dem Hausarzt zusammen versucht abzusetzen. Der aber oder die gleich gesagt haben, okay, da sind wir nicht die Spezialisten, müssen wir mal gucken, und dann irgendwann geraten haben, nee, lassen Sie es ab hier und nehmen Sie es wieder und dosieren wieder so, dass es wieder passt. Was ich jetzt verstanden habe, ist, am besten ist schnell am Anfang, langsam zum Ende hin und vielleicht, weil es jetzt bei mir ja eh schon gescheitert ist, Fluoxetin, vielleicht den Umstieg zu wagen.
Ja, absolut. Das ist beides genau richtig. Und damit sind wir ja vielleicht zum Abschluss noch bei dem Problem, wie mache ich denn die ganz kleinen Dosierungen am Ende? So, das ist nicht banal. Da gibt es aber ein paar Lösungen. Da braucht man aber engagierte Ärzte und Ärztinnen und auch Apothekerinnen. Sie haben erstmal den alten Pillenschneider. Damit kann man Pillen irgendwie klein schneiden. Das stößt relativ schnell an Grenzen. Dann ist es ungenau und dann zerfallen die. Aber sagen wir mal, aus einer halben Tablette noch 2 Vierteltabletten zu machen, das kann mit einem Pillenschneider noch gelingen. Wenn es Kapseln sind, Plastikkapseln, dann geht der Pillenschneider natürlich nicht. Dann sind natürlich Antidepressiva besser zum Ausschleichen geeignet, die es auch in Tropfenform gibt. Das sind aber nur ein paar. Mhm. Weil dann können Sie am Ende eben immer einen Tropfen mehr weglassen. Selbst das ist dann aber, wenn man dieses hyperbolische Ausschleichen korrekt macht, am Ende zu viel. Also Citalopram zum Beispiel gibt es als Tropfen, da hat aber ein Tropfen 1 Milligramm. Nachher wollen Sie 1,5 Milligramm oder 2,3 Milligramm. So, und dann kann man sich, und das sollte man in einer Apotheke machen lassen, ich rate davon ab, da selber zu probieren, eine verdünnte Lösung herstellen. 1:10 und dann braucht man wieder eine neue Tropfenpipette und dann nimmt man eben einen Tropfen von der verdünnten Lösung. Dann hat man eben nur noch 0,1 Milligramm in der Lösung und nicht 1 Milligramm. Also das ist eine gute Idee, aber Venlafaxin, glaube ich, gibt es nicht als Tropfen. Also da haben wir die Möglichkeit. Venlafaxin gehört aber zu den wenigen Medikamenten. Da gibt es ja diese Retardkapseln. Habe ich extra mit Apothekern mich abgesprochen. Die niedrigste Dosis sind 37,5 Milligramm in diesen Retardkapseln. Die kann man auseinanderziehen und dann sind da drin 3 Mini-Tabletten. Die haben dann 12,5. Und bei Venlafaxin darf man die einzeln nehmen. Das muss man aber individuell klären, denn mitunter hat diese Kapsel eine ganz entscheidende Bedeutung, damit das Medikament überhaupt aufgenommen wird, damit es sich gleichmäßig aufgenommen wird. Also man sollte auf keinen Fall irgendwelche Kapseln auseinanderziehen und dann Kügelchen zählen, wenn man das nicht mit dem Apotheker geklärt hat. Ganz klarer Warnung. Aber Venlafaxin, diese Mini-Tabletten, darf man auch einzeln nehmen. Da kommt man wenigstens auf 12,5. Milligramm runter. So, und dann gibt es noch die viel gepriesenen Ausschleichstreifen, Tapering Strips. Die sehen aus ein bisschen wie so ein Adventskalender. Das sind also so kleine Tüten, eine nach der anderen an so einem langen Streifen, so eine lange Rolle. Und in jeder Tüte ist dann die Dosis für einen Tag nach dem anderen. Und dann wird es ganz klein runterdosiert. So, also toll, lese ich immer, nehmt Tapering Strips, nehmt Ausschleichstreifen. Und jetzt haben wir mal hingesetzt und gesagt, gibt's die Dinger denn? Wie kommt man denn da ran? Also, höre ich immer und war mir wieder okay. So, und also Ergebnis meiner Recherche war, es gibt, vielleicht habe ich nicht alles gefunden, aber was ich gefunden habe, es gibt in ganz Europa genau eine Apotheke, die Ausschleichstreifen anbietet, und die ist in den Niederlanden in der Stadt Bavel, die Regenbogenapotheke in Bavel in den Niederlanden. Die haben in der Tat so eine Homepage, da kann man das bestellen, da gibt man ganz individuell an, von wo komme ich, welches Medikament. Die stellen einem das her, das muss sicherlich ein Arzt bestellen, der dann auch nachweisen muss, dass er Arzt oder Ärztin ist. Und leider, das zahlen nicht die deutschen Krankenversicherungen. Also da muss man sich dann über die Kosten informieren und sich überlegen, ob man das selber bezahlt. Aber dann kann man über die Regenbogenapotheke auch an Ausschleichstreifen kommen.
War das jetzt speziell Venlafaxin oder habe ich das richtig verstanden?
Nee, die bieten das für alles.
Ah, für alle, okay.
Für alles weiß ich nicht, aber für viele, ja.
Das ist ja spannend. Und sagen Sie mir vielleicht noch, wenn ich diesen Umstieg machen sollte oder wollte von Venlafaxin auf Fluoxetin, ab welcher Milligrammzahl oder wann macht das denn Sinn?
Naja, Sie sagen ja jetzt, Sie haben schon Erfahrung. Ich würde dann halt auf der Stufe, wo es gerade noch geht, ohne dass es Probleme macht, mit dem Fluoxetin beginnen.
Okay. Ja, das waren bei mir die 37,5, da ging es noch. Und alles
genau,
drunter war dann,
typisch,
okay.
Sehr typisch. Das ist die hyperbolische Problematik. Die haben
genau.
Sie da genau gemerkt. Oben die Schritte von 225 auf 150, das geht problemlos und auf 75 und so. Und am Ende hyperbolisch.
Deckt sich mit dem, was Sie vorhin erklärt haben, ja.
Ganz genau. Sie haben das genau selber wahrgenommen. So, und da könnte man dann reingehen mit dem Fluoxetin. Ich würde es dann Fluoxetin, weil es zu lange Halbwertszeit hat, braucht es auch so lange, bis dann stabiler Spiegel sich aufbaut. Das heißt, da würde ich eher 5-6 Wochen parallel dann wirklich behandeln, bevor ich mich ans Venlafaxin ranmache.
Sehr gut, sehr gut. Ich bin gespannt. Ich habe mir das vorgenommen als neuen Vorsatz fürs nächste Jahr, weil ich der Meinung bin, ich glaube, ich bin wirklich ziemlich durch die Depression, aber ich habe wirklich Symptome, die ich auf die Venlafaxin-Tabletten zurückführe. Also Müdigkeit, starke Müdigkeit, so ein Mittagsloch und teilweise auch so eine schnelle Erschöpfung, die kein Arzt erklären kann.
Ja, also wünsche ich Ihnen viel Erfolg, dass das wirklich klappt. Versuchen Sie es mit dem Fluoxetin oder schauen Sie sich das mal da mit den Ausschleichstreifen an. Kriegt man auch den Preis raus, kann ich jetzt nicht sagen. Und ob Ihr Arzt das mitmacht und für Sie bestellt. Aber das wären so Strategien. Und eben Kapsel auseinanderziehen bei Venlafaxin. Kleineren Schritten.
Sehr gut, ich werde alles probieren. Sehr schön. Ja. Herr Bischoff, ich bedanke mich wieder für Ihre Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es waren wirklich tolle Informationen dabei. Das wird vielen Menschen wirklich weiterhelfen.
Ja, sehr gerne und gute Besserung und gute Stabilität für alle, die zuhören.
Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.